Ja, ich grüße Sie auch nochmal im Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus, in dem wir ja sein dürfen und der unser aller ja, König und Herr ist und unser Haupt und wir sein Leib sein dürfen, die wir hier sitzen und an ihn glauben. Bevor ich beginne, möchte ich selber auch noch beten. Vater im Himmel, du Vater der Herrlichkeit, in Jesu Namen deines Sohnes und unseres Herrn, bitte ich dich auch für diesen Gottesdienst, für dein Wort, Herr, das wir betrachten wollen, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen können, dass wir ja auch schmecken können, was es bedeutet, dass du uns erlöst hast, Herr, wie großartig, wie unermesslich dein Plan, dein Heilsplan ist, Herr, und welche Auswirkungen das auch für uns und auf unser Leben persönlich haben kann. Ja, sprich du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Hilf auch mir, dass ich wirklich nur das weitergebe, was deinem Wort entspricht, Herr, und dass du, Herr Jesus, du allein groß gemacht wirst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ein kühnes Gebet ist das Thema. Jemand hat diese vergangene Woche im Missionswerk einen Spruch von Corrie ten Boom weitergeleitet. Fand ich noch sehr interessant und sehr gut. Sie hat gesagt, da ist das Gebet ihr Lenkrad oder ihr Ersatzrad. Irgendwie so ging das. Ja, was ist das Gebet Ihnen? Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Gebet? Und vor allem die Frage, die wir uns eigentlich heute stellen wollen in gewisser Weise, wofür beten Sie? Beten Sie für eine Arbeitsstelle, eine neue oder einen besseren Gehalt oder für bessere Noten oder dafür, dass der oder die endlich sieht, was sie wirklich meinen? Oder beten sie für besseres Wetter, für diese oder jene Anlass? Das sind alles an und für sich keine schlechten Gebete. Das möchte ich nicht sagen, dass sie damit jetzt aufhören sollen zu beten. Oder beten sie vielleicht für ein ruhiges Leben? Ich weiß, dass ich gerne ein ruhiges Leben habe, ohne Sorgen. Der Paulus hier in diesem Gebet, was Conno uns vorgelesen hat, betet für etwas viel, viel Größeres. Er betet eigentlich viel kühner, als die meisten von uns zu beten wagen. Unsere Gebete sind oft, wenn ich das so sagen darf, sehr begrenzt, sehr beschränkt. Wir beten um vergängliche Dinge und Gott will, dass wir um noch viel, viel mehr beten. Um mehr eigentlich, als wir überhaupt erbitten und erdenken könnten. Und das ist das Thema von heute Morgen. Weniger das Beten an und für sich, sondern der Inhalt dieses Gebetes des Apostels Paulus für die Gemeinde Jesu Christi, für die Gläubigen. Bevor wir zu diesem Gebet kommen, möchte ich allerdings ein wenig ausholen. Es ist so, wir leben jetzt inzwischen schon fast oder gut 2000 Jahre nach Christi und den Aposteln, nachdem diese Zeilen aufgeschrieben wurden. Und vieles für uns ist jetzt selbstverständlich, oder wir leben damit, wir sind damit aufgewachsen. Gemeinde gibt es jetzt schon seit 2000 Jahren. Viele von uns, vielleicht die meisten, die hier sitzen, sind in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, sie sind mit dem Glauben aufgewachsen. Wir kennen es fast nicht anders und es ist für uns etwas Normales fast, zur Gemeinde Christi zu gehören. Aber das war nicht immer normal. Als Christus kam und als sein Evangelium verbreitet wurde und als die Apostel den neuen Bund verkündigten, dann war da war das etwas Außergewöhnliches, etwas Unfassbares, etwas Revolutionäres, etwas, was alles auf den Kopf gestellt hat, etwas, was die Propheten in großen Teilen nicht gesehen haben, etwas so Großartiges, dass gerade der Paulus hier im Epheserbrief mit Worten ringt, um den Reichtum des Christi zu schildern und zu erklären, wie außergewöhnlich es ist, dass Christus gekommen ist, dass er den neuen Bund gebracht hat, dass er etwas vollkommen Neues gebracht hat. Etwas, was unsere kühnsten Vorstellungen und Träume auch übersteigt. Wir glauben ja, dass unser Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Wir glauben, dass das Neue Testament die Fortführung des Alten Testaments ist und in vielen Teilen auch ihre Erfüllung. Wir glauben also, dass auch heute ein Jude nur zu Gott findet, wenn er den Namen des Herrn Jesus anruft. Nun vergegenwärtigen wir uns einmal, wenn wir tausende Jahre zurückgehen, wie man sich denn diesem Gott, unserem Gott, genaht hat, bevor Christus auf diese Erde kam, bevor er da war, bevor das Neue Testament geschrieben wurde. Das war nicht einfach. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir das Verlangen vieler Psalmisten, oder eigentlich natürlich aller Psalmisten, wie sie danach trachten, beim Herrn zu sein, mit ihm zu leben. Wie David schreibt, dass er danach verlangt, im Tempel seines Herrn zu sein. Wie sie darüber nachdenken, wie man auf Gottes heiligem Berg leben kann. Dieses Verlangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, war im Alten Testament da. Und Gott verspricht auch durch den Propheten im Alten Bund immer wieder, der Tag wird kommen, da wird Gott mitten unter seinem Volk leben. Der Tag wird kommen, da wird Gott die Erde erfüllen. Der Tag wird kommen, da wird er regieren und alle Heiligen werden ihn sehen. Das Buch Ezekiel endet ja mit der Beschreibung des endzeitlichen Tempels, wo Gott am Ende der Zeit mitten unter seinem Volk leben wird. Und die letzten Worte von Ezekiel sind, der Herr ist hier. Das war die große Verheißung, der große Wunsch, dass Gott bei seinem Volk leben wird. Doch wie war es tatsächlich im Alten Bund? Konnte man sich Gott so einfach nahen? Nein. Als er sein Volk Israel erwählte in der Wüste, da erschien er auf dem Berg Sinai mit seiner Herrlichkeit, um sein Gesetz zu geben. Und nur wenige durften diesen Berg betreten. Nur Mose durfte bis zu Gott hinauf und durfte seine Herrlichkeit auch nur von der Rückseite sehen, in Anführungszeichen. Josua durfte noch ein Stück hoch, einige Ältesten durften noch ein Stück hoch und sonst durfte sich niemand diesem Berg, wo Gott mit seiner Herrlichkeit kam, nähern. Und wer jemand berührte diesen Berg auch nur, ob er jetzt ein Tier ist, ganz unschuldig, der es nicht besser weiß, oder ein Mensch, wer diesen Berg berührte, der sollte sterben. Und dann wurde die Stiftshütte gebaut und der Tempel und das Allerheiligste eingerichtet, das die Gegenwart Gottes symbolisierte, wo Gottes Herrlichkeit über und in der Bundeslade war. Und wie oft durfte das Volk in das Allerheiligste marschieren, wo Gott war? Nie. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester kommen und er musste Opfer darbringen, blutige Opfer für die Sünde des Volkes, für seine Sünden, damit er sich Gott überhaupt nahen durfte. Und wenn mal jemand Gott sah, auch nur verhüllt in seiner Herrlichkeit, was lesen wir als Reaktion im Alten Bund, wenn die Menschen Gott sahen oder seine Erscheinung? Ezekiel, lesen Sie Ezekiel 1, er fiel kopfüber auf sein Angesicht. Jesaja, dieser treue Gottesknecht, als er die Herrlichkeit Gottes im Tempel sieht, Jesaja 6. Was ist seine Reaktion, als er den Gott sieht, der heilig, heilig, heilig ist? Er sagt, wehe mir, ich vergehe. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Jesaja wurde sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Er wurde sich bewusst, wie heilig Gott ist und wie er gar nicht vor ihm bestehen kann. Und Daniel, der große Prophet, der treue Mann, als ihm einmal ein Engel aus dem Himmel erschien, manche sagen, es war Jesus Christus vor der Menschwerdung, als ihm aber jemand aus der Herrlichkeit des Himmels erschien, wie war da seine Reaktion? Können Sie im Danielbuch nachlesen. Ihm wurde schlecht und übel, in seinem Magen drehte sich alles, er wurde blass, er ist fast zusammengebrochen, als er wieder einen Geschmack von der Herrlichkeit des Himmels bekam. Das war die Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes. Und Gott selbst sagt im Propheten Habakuk das folgende. Habakuk 1. Zwischen Nahum und Zephania. Habakuk 1. Vers 13 sagt der Habakuk zu Gott und über Gott. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Keiner, der Böses tut, kann vor Gott bestehen. Gott kann Böses gar nicht ansehen. die kleinste Sünde, die kleinste Bösartigkeit, das kleinste Vergehen. Gott kann es nicht ertragen, wenn wir sein Gesetz übertreten. Er kann es nicht ertragen, wenn wir nicht heilig sind, wie er heilig ist. Er kann Sünde und Bosheit nicht ertragen und wir können seine Heiligkeit nicht ertragen. Jemand sagte einmal sinngemäß, ein Sünder, so wie er ist, wenn ein Sünder vor Gott erscheint, das ist wie wenn man die Oberfläche eines Taschentuches an die Oberfläche der Sonne hält. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und darum sagt Gott selbst in Nahum 1 gegenüber diejenigen, die ihn ablehnen, die sündigen. Nahum 1, Vers 2, ernste Worte. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr, im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und legt es trocken und alle Flüsse lässt er versiegen. Basan und Karmel verwelken und es verwelkt die Blüte des Libanon. Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel. Und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Das ist der Gott, den wir anbeten, in dessen Namen wir heute versammelt sind. Der Gott, der keinen Schuldigen für schuldlos hält. Nun meine Frage, die ich in den Raum stellen will. Gibt es überhaupt in diesem Raum, auf der Welt, irgendeiner, der unschuldig vor Gott erscheint? Irgendeiner, der aus eigener Kraft sagen kann, wenn er vor Gott steht, aber ich bin unschuldig, ich habe nie etwas Schlimmes getan. Ich habe nie böse über meinen Nächsten geredet, ich habe meinen Nächsten nie Böses angetan. Ich habe dich immer von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Wesen geliebt. Ich kann vor dir bestehen. Nein, es ist unmöglich. Und doch sagt dann der nächste Vers in Nahum 1, Vers 7, der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Er ist doch gütig, er will die Leute, die zu ihm Zuflucht suchen, annehmen. Und wie ist das möglich? Wie kann ein hochheiliger Gott unheilige Menschen annehmen? Und dann war sie da, die Fülle der Zeit. Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus und alles änderte sich. Jesus Christus kam aus der Herrlichkeit des Himmels und er erniedrigte sich bis ins Tiefste und Unterste hinein, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Der Schöpfer aller Dinge kam in Demut, in Knechtsgestalt und nahm unsere Sünden auf sich. Und plötzlich hieß es, Gott mit uns. Gott war mitten unter seinem Volk und trug die Sünden seines Volkes. Und die Auswirkungen davon schildert jetzt der Paulus in Epheser, im Epheserbrief. Und ihr müsst euch vorstellen, Paulus war ein jüdischer Schriftgelehrter. Er wusste, wie unnahbar, in Anführungszeichen, Gott für Sünder ist. Und jetzt erkennt er, wie nahbar er in Jesus Christus geworden ist. Und Paulus jubelt im Epheserbrief, in Epheser 1. Er jubelt, er preist Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns jetzt gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. In Christus Jesus jubelt Paulus. In ihm, was sind wir jetzt? Wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Auserwählte Gottes geworden. Wir sind vorherbestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Wie er es in Epheser 2 sagt, wir sind zu seinen Hausgenossen geworden. Er sagt, dass wir begnadigt worden sind, freigesprochen von all unseren Sünden. Er sagt, dass wir mit seinem Heiligen Geist versiegelt worden sind, der unsere Sicherheit ist, dass wir auf jeden Fall im Himmel ankommen und Gottes Angesicht sehen können. Er sagt uns sogar, dass uns jetzt Gott das Geheimnis seines Willens kundgetan hat. Gott teilt uns in seinem Wort sich selbst mit, sein Wesen, sein Denken, seine Wünsche. Und Paulus sagt dann in Epheser 2, dass Jesus Christus Frieden geschaffen hat. Er hat die Trennwand der Umzäunung abgerissen. Jetzt können Juden und Heiden, egal aus welcher Nation wir kommen, egal aus welchem Hintergrund, können zu Gott selbst kommen, indem wir an Jesus Christus glauben. Er ist unser Friede geworden. Und in den Versen 11 bis 22 von Epheser 2 zeigt er, dass das Unfassbare. Früher, bevor Christus da war, musste man, um sich Gott zu nahen, in den Tempel gehen. Man musste dort Opfer bringen. Man konnte nur an bestimmten Festen bestimmte Dinge tun. Nur einmal im Jahr konnte der Hohepriester ins Allerheiligste. Und jetzt, sagte Paulus sinngemäß, ist dieser Tempel hinfällig geworden. Jetzt sind alle, die an Jesus Christus glauben, zum Tempel selbst geworden. Wir alle, die wir hier zusammen sind und an Jesus Christus glauben, wir sind ein Tempel Gottes. Und wie es Paulus in Epheser 2, Vers 22 sagt, eine Behausung Gottes im Geist. Wir sind ein Tempel im Herrn. Ja, vielmehr noch, wir sind der Leib von Jesus Christus geworden. Wir sind Glieder an seinem Leib. Wir sind Mitbürger der Heiligen geworden und Hausgenossen Gottes. Sie, die hier sitzen und an Jesus Christus glauben, sie sind ein Tempel. Sie müssen nicht mehr wie der heidnische Hauptmann Naaman im alten Bund nach Israel pilgern und sich im Jordan so und so viel mal untertauchen lassen, dass sie gereinigt werden. Sie müssen auch nicht heilige Erde aus Israel mitnehmen mit sich in das heidnische Land, damit sie noch ein Stück von Gott haben. Nein, sie sind ein Träger Gottes geworden durch den Glauben Jesu Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Sie sind sein Tempel geworden und ein Glied am Leib Christi. Und das ist für Paulus so eine unfassbare Wahrheit, dass er dann in Epheser 3, Vers 1 ausruft. Weshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Und dann will er beten. Er will das Gebet aussprechen, das der Conor schon in der Einleitung vorgelesen hat. Aber ihm fällt wieder etwas ein. Er ist so voll von der Erlösung und von dem, was uns Gott geschenkt hat, dass er nochmal einen Einschub bringt. Und in manchen Bibeln steht auch das, was jetzt kommt, in Klammern. Und er erklärt noch einmal, was es bedeutet, dass wir aus allen Nationen Teilhaber, Miteinverleibte und Miterben werden dürfen, dass wir alle zusammen zu Gott gehören, in der Gemeinde, dieses Geheimnis, was keiner vorher gesehen hat, eins mit Christus. Und dass die Engelwelt, die unsichtbare Welt, uns beobachtet, dass das für sie ein Schauspiel ist, die Herrlichkeit und die Weisheit Gottes in der Gemeinde, in diesem neuen Menschen aus Juden und Heiden, die an Jesus Christus glauben, wo Gott seine ganze Herrlichkeit offenbaren will. Und der Paulus erstaunt und er ringt nach Worten und er spricht von dem unergründlichen Reichtum des Christus. Und dann in Vers 14 knüpft er wieder an, was er eigentlich schon in Vers 1 von Epheser 3 sagen wollte, nämlich dieses Dankgebet und dieses Fürbittegebet angesichts dessen, was uns alles geschenkt ist. Und er betet dann das Folgende, und das möchte ich noch einmal vorlesen, was der Conno schon einmal vorgelesen hat. Er betet, deshalb, angesichts dessen, dass wir jetzt ein Tempel Gottes und der Leib Christi geworden sind durch den Glauben an Christus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehres, was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Paulus kann nur anbeten angesichts dessen, was der Herr uns geschenkt hat. Theologie oder all das, was wir in der Bibel lernen, all das, was wir erfahren, sollte zur Anbetung Gottes führen. Es bringt nichts, wenn wir meinen, mehr als unsere Nächsten zu wissen und dieses Wissen nur einsetzen, naja, weil wir Besserwisser sind oder weil ich ein Besserwisser bin oder zum Streiten. Alles, was wir erfahren in Gottes Wort, sollte uns dahin führen, dass wir unseren Gott anbeten und staunen, was er vollbracht hat. Paulus staunt und deshalb beugt er seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Man kann auch sagen, von dem jedes Geschlecht benannt wird. Die Luther-Übersetzung, die der Conno vorgelesen hat, spricht von Vaterschaft und Kinder, und das trifft es eigentlich ganz gut. Was Paulus hier ausdrücken will, in Anlehnung dessen, dass jetzt durch Jesus Christus Gott unser Vater geworden ist, möchte er mit dieser Formulierung eigentlich sagen, der ultimative Vater, der, von dem die Idee oder das Konzept der Vaterschaft abstammt, der Erfinder der Familie, ist Gott selbst. Die beste Familie, die beste Vaterschaft ist bei Gott zu finden. Wir sind Glieder am Leib Christi und damit sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden. Und wir haben jetzt den besten Vater gefunden, den es nur geben kann, nämlich den Vater im Himmel. Ich hatte das Vorrecht, in einem christlichen Elternhaus in sehr guten Verhältnissen aufzuwachsen. Ich habe nichts zu klagen und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Eltern. Aber nicht jeder kann das sagen. Nicht jeder hat das gleiche Vorrecht, hier auf Erden in einer guten Familie aufzuwachsen. Und all diesen Leuten kann jetzt gesagt werden, die an Jesus Christus glauben, willkommen. Ihr seid jetzt in der Familie des perfekten Vaters gekommen. Ihr seid jetzt in der Familie aufgenommen worden, von dem jede Familie abstammt, also der, der die Familie oder das Konzept erfunden hat, der am besten weiß, was Familie ist, der am besten weiß auch, was gut für uns ist. Paulus sagt in Epheser 2, dass wir zu Hausgenossen Gottes geworden sind. Was bedeutet es, wenn Sie ein Hausgenosse von jemand sind oder in einem Haus? Und Sie haben den Schlüssel zu diesem Haus oder dieser Wohnung? Sie kommen da rein und das, was dem Hausvater, um es mal so zu sagen, oder der Hausmutter dieses Hauses gehört, das gehört auch Ihnen. Es wird mit Ihnen geteilt. Das ist Ihr Heim. Dort sind Sie immer willkommen oder dort sollten Sie immer willkommen sein. Dort sind Sie zu Hause, dort sind Sie geborgen. Und das ist jetzt der Himmel für uns geworden. Das ist das Vaterhaus für uns geworden. Das ist die Gegenwart Gottes für uns geworden. Wir sind bei Gott zu Hause und durch Jesus Christus dürfen wir frei ein- und ausgehen. Wir müssen jetzt nicht mehr in den Tempel pilgern, wir müssen nicht mehr Opfer darbringen. Wenn wir beten, im Namen Jesu, stehen wir vor dem Angesicht Gottes, vor seinem Thron der Gnade. Und darum kann Paulus hier auch mit Zuversicht bitten. Und er bittet um Großes und nicht um Kleines. Er bittet, Vers 16, damit er, der Vater im Himmel, euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Er bittet um etwas viel Besseres als ein ruhiges Leben oder Gesundheit. Weil Paulus weiß, dass wir auf dieser gefallenen Erde und in unserem vergänglichen Leib nie Perfektion erreichen werden. Darum bittet er um etwas Besseres. Er bittet, dass wir innerlich, egal was kommt, gestärkt werden durch den Heiligen Geist. In einem anderen Gebet in Epheser 1 sagt Paulus, dass die Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, an uns wirkt. Und er bittet jetzt darum, dass eigentlich diese Kraft durch den Heiligen Geist uns innerlich doch stärken darf. Das ist das Gebet des Paulus. Die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, also die Kraft, die Tote lebendig machen kann, Diese Kraft soll doch unser innerer Mensch stärken. Darum betet er. Und er glaubt auch, dass das möglich ist, weil er weiß, dass bei unserem Herrn nicht so möglich ist, wie dunkel es in unserem Leben auch aussehen mag. Der Geist in der Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, kann auch uns innerlich stärken. Und wozu? Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das Ziel dieses Gebetes ist, dass doch Christus in unseren Herzen immer mehr Wohnung nimmt, immer mehr Platz gewinnt, in uns eigentlich immer mehr überfließt, dass Christus in uns ausstrahlt auf unsere Umgebung. Und dass wir so gestärkt werden im Glauben, dass wir verwurzelt bleiben im Glauben, was auch geschieht, dass uns nichts erschüttern kann. Und auch wenn die Finsternismächte, der Teufel und alles um uns herum tobt und uns angreift, wir doch in unserem Herrn festbleiben, weil sein Geist uns innerlich stärkt. Darum betet Paulus. Und indem wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Was für eine Liebe meint Paulus hiermit? Wir werden es gleich sehen. Er meint die Liebe der Glieder am Leib Christi untereinander und auch die Liebe natürlich gegen unserem Herrn. In der sollen wir fest sein und immer mehr zunehmen. Und wenn wir in dieser Liebe zunehmen, gestärkt durch den Geist, dann soll es dahin führen in Vers 18, was er dann betet, damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Paulus bittet, dass der Geist Gottes uns innerlich stärkt, damit Christus immer mehr Raum in uns gewinnt, damit wir immer mehr die Breite, Länge und Höhe und Tiefe erkennen. Ja, die Breite, Höhe, Länge und Tiefe von was? Das sind erst einmal außergewöhnliche Angaben. Das sprengt unsere normale Vorstellungskraft oder die drei Dimensionen, die wir kennen könnten. Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Die Breite, Länge und Höhe und Tiefe könnte sich auf die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus beziehen und das stimmt auf jeden Fall, die Paulus dann erwähnt. Aber ich glaube, sie hängt auch damit zusammen, was Paulus in den Versen vorher erklärt hat, nämlich, dass wir alle eine Behausung Gottes im Geist geworden sind. Paulus möchte, in Anlehnung an dem, was er vorher erklärt hat, dass wir mit allen Heiligen, beachten Sie darauf, dass er sagt, mit allen Heiligen, nicht jeder allein für sich als Einzelkämpfer, sondern dass wir mit allen Heiligen erkennen, die Höhe, die Breite, die Länge und die Tiefe dessen, sinnbildlich gesagt, was wir jetzt in Christus geworden sind, nämlich eine Behausung Gottes im Geist, dass wir immer mehr erkennen mit allen Heiligen, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir eine Familie sind, ja vielmehr, dass wir ein Leib sind und Glieder an einem Leib. Und das bedeutet auch dann, in Liebe gewurzelt zu sein. Das ist nicht etwas Abstraktes, worum Paulus hier betet. Ich kann euch sagen, ich bin voller Liebe, wenn ich allein zu Hause sitze und ein Buch lese und mich niemand stört. Da fließt die Liebe in mir über. Aber das ist keine Liebe. Die Liebe zeigt sich, wenn ich mitten im Leib Christi stehe, wenn die Glieder am Leib Christi um mich herum sind. Und wenn ich jetzt lernen muss, all diese Glieder zu ertragen, so unterschiedlich sie auch sind. Darum schreibt Paulus genau in den nächsten Versen, wenn er uns ermahnt, würdig der Berufung zu leben. Was sagt er als erstes in Vers 1 und 2 von Kapitel 4? Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Bis soweit. Darum geht es, wenn wir in Liebe gegründet werden sollen. Darum geht es, wenn Paulus bittet, dass wir in unserem inneren Menschen gestärkt werden durch den Heiligen Geist, damit wir in der Liebe wachsen, nicht einfach abstrakt irgendwo für uns allein, sondern in der Liebe innerhalb des Leibes Christi, dass wir immer mehr die Dimensionen, in denen wir uns bewegen, verstehen, immer mehr verstehen, dass wir alle zusammen der Tempel Gottes sind. Und ich glaube, nein, ich bin davon überzeugt, also ich glaube im biblischen Sinne, dass wenn uns das mehr bewusst wäre, im Alltag, in unserem Denken und Verhalten, dass wir alle zusammen ein Leib sind, Glieder an einem Leib, dass wir in Christus organisch miteinander verbunden sind, dass wir alle Tempel Gottes sind, egal wie schwach wir sind und wie sehr wir versagen, dass wir da anders miteinander umgehen würden, als wir es oft tun. Wir würden doch niemals wagen, Jesus Christus anzugreifen oder ihn zu attackieren oder ihn fertig zu machen oder böse über ihn zu reden, wenn er unser Herr ist. Aber Paulus offenbart im Epheserbrief, dass wir Gläubige alle Glieder am Leib dieses Herrn geworden sind. Wenn wir uns also gegenseitig fressen und beißen und zerfleischen, wie es Paulus sinngemäß im Galaterbrief, glaube ich, sagen, ja, wo ist da die Behausung Gottes im Geist? Gottes im Geist, wo ist da der Tempel, wo ist da der Leib? Aber je mehr uns das bewusst wird, was es bedeutet, dass wir alle zusammen der Leib Christi sind, egal wie schwach wir sind, egal wie sehr wir uns menschlich gesagt nicht ausstehen können, weil wir halt so unterschiedliche Charaktere haben. Wenn wir verstehen, in dem oder in der ist Christus und in mir ist Christus und wir sind alle zusammen ein Leib, desto mehr werden wir auch in der Liebe wachsen und einander eben auch lernen zu ertragen, auch wenn es menschlich gesagt nicht immer einfach ist. Und das bewirkt dann auch, dass wir erkennen immer mehr die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Auch darum betet Paulus, dass wir immer mehr die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus erkennen. Es ist interessant, die Formulierung von Paulus hier in Vers 19 von Epheser 3. Er sagt, dass wir immer mehr erkennen sollen, was eigentlich unsere Erkenntnis übersteigt. Darum bittet er. Er sagt nicht, na gut, ihr könnt die Liebe Christi eh nie in eurem Leben erfassen, also macht euch keine Mühe, darüber nachzudenken. Nein, er betet darum, dass wir doch es trotzdem immer mehr erkennen. Auch wenn wir bis zu unserem Lebensende nie fertig damit werden, zu staunen über Christus, dass wir uns doch die Mühe geben und dass der Geist Gottes uns so weit stärkt, dass wir immer mehr in der Erkenntnis wachsen, wie sehr unser Herr uns lieb hat. Immer mehr in der Erkenntnis wachsen, was Jesus Christus für uns getan hat. Denn wieder, wenn wir erkennen, was der hochheilige Gott, was er sich das hat kosten lassen, um uns gefallene Sünder zu erlösen, dann werden wir auch viel geduldiger mit unseren Nächsten. Und wieder, wir werden mehr in der Liebe wachsen, mehr in der Liebe gegenüber den Herrn, und mehr in der Liebe untereinander. Eine rhetorische Frage. Haben Sie denn die Erlösung verdient? Nun, ein paar schmunzeln, einige schweigen konsterniert, weil sie die Antwort wissen, natürlich nicht. Was ist das für eine dumme Frage? Nein, und ich habe es noch weniger als Sie verdient. Wenn Sie wüssten wirklich, was für ein Sünder ich bin, würden Sie mir wahrscheinlich gar nicht zuhören. Und wenn Sie das für den anderen Predigern wüssten, würden Sie denen nicht zuhören. Sie hören nur sich selber zu wahrscheinlich, so wie ich nur mich selber hören würde. Aber Gott weiß es. Er sieht unsere Herzen. Und trotzdem erlöst er uns. Trotzdem begnadigt er uns. Trotzdem hat er uns auserwählt. Ihm können wir nichts vormachen. Wir können mit hochheiliger Fassade durch die Welt laufen und alle Leute um uns herum beeindrucken. Gott können wir nicht beeindrucken. Er weiß genau, wie es in unserem Herzen aussieht und er rettet uns trotzdem. Er weiß ganz genau, als er uns gerettet hat, was wir noch alles tun werden, was seinen Leib vielleicht befleckt, was seinem Namen Unehre macht. Und er hat uns trotzdem gerettet. Der Herr Jesus, als er Mensch wurde, wusste genau, für was für Menschen er sterben wird. Und er ist trotzdem gestorben. Er wusste genau, wie es noch drunter und drüber in seinem Leib gehen wird in den kommenden 2000 Jahren und ich weiß nicht, wie lange es noch gehen wird. Und er ist trotzdem gestorben für uns. Er hat trotzdem all unsere Sünden auf sich genommen und er gibt uns trotzdem seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit. Er ist trotzdem auferstanden, um uns ein neues Leben zu schenken. Er ist trotzdem in den Himmel gefahren und steht trotzdem vor Gott, dem Vater, im Himmel für uns ein. Tag ein, Tag aus. Und er zeigt sein Opfer Gott dem Vater und sagt, für ihn, für sie habe ich alles vollbracht. Und wenn wir scheitern, wenn wir sündigen, wenn wir wieder nicht würdig der Berufung wandeln, mit der wir berufen sind, dann steht unser Herr doch im Himmel und er sagt zu Gott dem Vater, aber ich habe für ihn alles bezahlt, aber ich habe für sie alles bezahlt. Ich habe mein Blut für ihn oder für sie vergossen. Ich weiß, er oder sie hat wieder versagt. Aber er ist in mir und er hält an meinem Namen fest. Und darum werde ich diese Person auch festhalten. Und der Vater sagt, ja, das stimmt. Und darum liebe ich diese Person. Und darum darf diese Person immer in mein Heiligtum treten, weil du, Christus, alles vollbracht hast. Und wenn der Teufel kommt und uns anklagt, er kann nichts mehr tun. Er hat nichts mehr in der Hand. Weil Christus alles für uns vollbracht hat. Und je mehr das uns bewusst wird, je mehr das in unserem Herzen Raum gewinnt, das Evangelium ist nicht für Anfänger, das ist nicht die Milch, das ist die feste Speise. Je mehr wir Christus kennenlernen, je mehr wir uns bewusst werden, was er für uns getan hat, ja, desto mehr werden auch wir in der Liebe und im Glauben wachsen und auch in den Stürmen des Lebens feststehen können und auch erkennen, wie wir zu leben haben als ein Tempel Gottes im Geist. Und das Endziel von dem ist, wie Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Und das ist mal ein kühnes Gebet. Er betet für die Epheser, für Leute, die aus dem Götzendienst kamen, dass sie jetzt mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Mit der ganzen Fülle des hochheiligen Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er betet darum, dass diese Fülle die Gläubigen zu Ephesus damals und natürlich die Gläubigen aller Zeitalter erfüllen darf. Er betet nicht darum, dass ein bisschen was von Gott uns erfüllt, nur ein Zipfel oder nur ein Hauch uns erfüllen mag. Er betet, dass die ganze Fülle uns erfüllen darf und die Gemeinde Christi. Ist das ein Gebet, das Sie beten für sich persönlich und für die Gemeinde, die Sie besuchen? Also das wäre jetzt hier die Zionshalle. Ist das, was uns auf dem Herzen liegt, o Herr, stärke uns am inneren Menschen durch deinen Heiligen Geist, dass wir mit allen Heiligen, wir alle, die wir hier in die Zionshalle gehen, immer mehr erkennen die Höhe, Breite, Länge und Tiefe und immer mehr deine Erkenntnis übersteigende Liebe erkennen, damit deine Fülle immer mehr in uns überfließt, damit die Fülle Gottes in dieser Gemeinde und in unseren Herzen spürbar und sichtbar wird. Ist das unser Gebetsanliegen? Unser tiefstes und innigstes Anliegen? Vielleicht sagen Sie sich jetzt, ja, so René, das ist verrückt, was du da sagst, es ist vollkommen unmöglich. Die Fülle des hochheiligen Gottes soll hier überfließen. Weißt du denn nicht, wie viel schief schon in dieser Gemeinde gelaufen ist? Oder anders gesagt, weißt du nicht, wie viel ich schon versagt habe? Oder wie viel der oder diejenige versagt hat? Darum sagt vielleicht Paulus das Folgende in den Versen 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Er endet sein Gebet mit einem Lobpreis, mit einem Preis Gottes. Und in diesem Gebet sagt er, dass dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, wirklich alles möglich ist. mehr als was wir erbitten oder erdenken oder verstehen können. In unseren Herzen, in unser persönliches Leben, in unseren Gemeinden. Ich weiß, dass viele auch im Livestream diese Botschaft sehen. Ich kenne nicht alle Gemeinden, in die jeder geht. In jeder Gemeinde Gottes, wo sein Name angerufen wird, der Name Jesu Christi, ist es möglich. Paulus bittet darum damals vor 2000 Jahren und das Gebet hat nicht an Aktualität verloren, dass die Fülle Gottes Raum gewinnt, dass er allein Mittelpunkt und Zentrum ist, denn es geht um seine Ehre, um seine Herrlichkeit. Und darum endet er das Gebet auch mit diesem Lobpreis. Denn in uns wirkt die Kraft, sagte er in diesem Gebet, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, Epheser 1. Und darum sei ihm die Herrlichkeit in der Versammlung oder in der Gemeinde. Es geht wieder um die Gemeinde. Da soll die Herrlichkeit unseres Gottes sichtbar werden. Und all das, was wir tun und lassen und beten, soll dazu beitragen und dazu dienen, dass die Herrlichkeit Gottes deutlich wird. Vielleicht sagen Sie, und das möchte ich noch zum Schluss erwähnen, dass Paulus hier aber in diesen Versen von der Gemeinde spricht, die einfach nur aus den Gläubigen besteht und nicht eine Ortsgemeinde ist. Das stimmt natürlich. Wahre Gemeinde sind nur diejenigen, die glauben. Und in jeder Ortsgemeinde ist statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dort auch solche sind, die gar nicht Glieder am Leib Christi sind. Aber wie können Sie denn in der Praxis Ihre Liebe zur Gemeinde zeigen? Wie können Sie denn in der Praxis dazu beitragen, dass die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde größer wird? Nur indem Sie in eine örtliche Gemeinde gehen. Denn dort will sich der Herr offenbaren. Mit der ganzen Fülle. Und wir sind ein Schauspiel für die Engel. Und darum ist es nicht egal, wie wir uns verhalten oder auch wofür wir beten. William MacDonald hat einmal ein Beispiel gebracht. Ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder wirklich so geschehen ist. Ich kann es auch nur sinngemäß weitergeben. Über Alexander den Großen. Da war wohl die Tradition, dass immer wieder mal, ich glaube einmal im Jahr, Leute zu Alexander dem Großen gingen und vor seinem Thron erschienen und ihm um etwas gebeten haben. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, war das immer nur etwas Sinnbildliches, also um eine Münze oder so, nichts Großes. Man will ja den Kaiser nicht verärgern oder den Kopf verlieren. Also es war nur eine Tradition. Und dann kam tatsächlich mal ein armer Mann vor dem Thron von Alexander dem Großen. Und der hat dann angefangen aufzuzählen. Ich weiß nicht mehr genau, was er alles aufgezählt hat, aber was ich jetzt sage, ist auf jeden Fall keine Übertreibung. Ich glaube, seine Tochter sollte heiraten, er wollte eine riesen Mitgift. Jemand nickt, wo das Beispiel kennt. Er hat eine Menge Geld und Haus und Grundstück und Land und alles Mögliche und Versorgung erbeten von Alexander dem Großen. Also er war sehr, sehr frech. Und Alexander der Große hat sich das alles angehört und gesagt, okay, kannst du haben. Und seine Berater danach, die sagen, ja, bist du verrückt, wieso machst du das? Das ist ja so frech, dem sollte man doch eher den Kopf abhauen. Und die Reaktion von Alexander dem Großen war, endlich war da mal jemand, der Großes von mir erwartet hat. Gehen wir doch so zu unserem Gott, wenn wir ihn anbeten, erwarten wir Großes von ihm. Gehen wir uns nicht mit Vergänglichem zufrieden, sondern flehen wir an um seine Kraft, um seine Fülle in unserem Leben und in der Gemeinde. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns viel, viel, viel mehr schenken wirst, dass wir überhaupt erbitten oder verstehen können, dass du uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit beschenken wirst, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern, dass du uns als deine Söhne und Töchter betrachtest, Herr, dass du deine Fülle in uns wohnen lassen wirst. Und ich bitte dich, schenke doch Gnade an jedem Einzelnen von uns persönlich, auch mir, dass wir in diesem Bewusstsein leben, deine Liebe immer mehr erkennen, Herr Jesus, und immer mehr darin wachsen und gewillt sind, für deine Herrlichkeit und für deine Ehre zu leben, bis du kommst, Herr. Und ich bitte auch Komme bald. Amen.